Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Not Your Thing. Im Video in Rolli und Kordanzug performt, im Stile einer 70er-Jahre-TV-Show. Und vor dem Röhrenfernseher auf dem Sofa sitzt so ein spießiges Ehepaar in Bademänteln. Er findet die Musik ganz schlimm, sieht man. Und noch schlimmer findet er, dass sie dann aber doch mitschnippt und irgendwann, während er sich ins Bett verzieht, durchs Wohnzimmer tanzt. Tristesse und Euphorie, typisch für Say Yes Dog aus Berlin, der neues drittes Album Drei mit Ä heißt, weil ihr Bassist Pascal Carré aus Luxemburg kommt. Und die anderen beiden, Sänger Aaron Ahrens und Bassist Paul Rundl, habe ich vor ein paar Tagen gefragt, worum es in diesem Song Not Your Thing denn geht. Und die Antwort hatte erstmal nicht der Sänger, sondern der Bassist.
Not Your Thing ist irgendwie so eine Geschichte von jemandem, dem einfach sehr viel Mist passiert und der das irgendwie anzieht. Und irgendwie macht es Spaß für mich, diese Charaktere irgendwie zu auskundschaften und damit zu spielen. Bei uns ist es auch oft so, dass irgendwie die Refrainzeile vorher schon da war. Und dann nehme ich mir das meistens und schreibe da irgendwie was drum, was irgendwie passt. Und da hat es irgendwie, war irgendwie ein schöner Gegensatz zu dem treibenden Song, der irgendwie ist und der auch so eine gewisse Trotzigkeit hat.
Um noch ein Beispiel zu nehmen, Failing, das ist auch eine der Singles, die es vorab gab, scheint vom Scheitern zu handeln. Noch ein bisschen was Genaueres dazu?
Also Failing ist auch ein gutes Beispiel. Es sind zwei Songs, wo die Refrainzeile schon stand. Die kam von mir. Ich hatte ein gewisses Gefühl zu diesem Lied und habe dann irgendwie angefangen, vielleicht generell auf diesem Album gibt es viele Songs, die eher so einen traurigen Anschein haben oder einen vielleicht eher melancholischen Touch. Und Paul hat dann oft halt diese schwierige Aufgabe, da in den Strophen noch irgendwie eine Sinnhaftigkeit herzustellen. Und ich finde es aber in beiden Songs irgendwie sehr gut gelungen, weil in beiden irgendwie dieser, ja, vielleicht so ein bisschen negative Refrain ist, der aber trotzdem sehr treibend ist und ein gutes Gefühl gibt, aber die Lyrics eben so ein bisschen als negativ gedeutet werden könnten. Die Strophen aber eigentlich so ein bisschen aufklären, dass es was anderes ist. Also nicht das, was man vielleicht direkt denkt, sondern das Failing in dem Fall eigentlich was sehr Schönes sein kann oder was Wichtiges.
Und jetzt, wo es fertig ist, was freut Sie am meisten an diesem Album?
Da kann ich für uns alle sprechen. Ich glaube, was uns am meisten freut, ist, dass es einfach fertig geworden ist. Also dieses Thema Failing und vielleicht generell dieses, man hört vielleicht auch, wenn man die anderen Alben kennt und jetzt dieses Album hört, dass es eigentlich ein bisschen rougher vielleicht klingt, ein bisschen weniger ausproduziert, ein bisschen direkter also es gibt nicht mehr so viel Doppelung in den Stimmen, es ist alles sehr, wir haben viele Songs, haben wir die ersten Takes genauso gelassen, wie wir sie in der Demo hatten. Ich habe, glaube ich, die wenigsten Gesangstakes gemacht ever. Ich habe wirklich teilweise so einen gesungen und dann war der das auch. Und dadurch hat es so eine sehr krasse Nähe zu uns, glaube ich.
Ist es ein gewachsenes Selbstbewusstsein oder was ist passiert, dass man das so macht?
Also vielleicht ist es auch ein gewisser Trotz oder vielleicht auch ein Entgegenstellen gegen diese Musiklandschaft, in der wir gerade so uns so aufhalten, dass wir einfach dachten, wir müssen jetzt nicht perfekt klingen, wir klingen einfach so, wie wir jetzt gerade klingen und das Gefühl ist ja trotzdem da und vielleicht sogar noch viel mehr da, als wenn man das jetzt noch so 10-mal poliert. Und zum anderen, ja, auf jeden Fall dieses auch gewisse Selbstvertrauen, was wir einfach inzwischen noch haben. Uns gibt es jetzt auch schon 12 Jahre oder so und also das Vertrauen in uns selbst und so Musik und auch, dass Leute das dann auch so hören und uns da nicht irgendwie einen Strick draus drehen oder so, sondern im Gegenteil, sich vielleicht sogar darüber freuen, dass sie mal wieder was Echtes hören. So. Und dadurch, dass wir alles selber machen, wir haben kein Label, wir haben keinen Produzenten dazwischen, wir haben niemanden, der uns da reinredet, ist es die Musik wirklich genau so, wie wir sie einfach immer machen wollten und auch den Leuten zeigen wollen.
Es klingt anders als jetzt andere Alben von The Yes Dog, aber wenn man es jetzt nur für sich nimmt, finde ich es ziemlich zeitlos. Oder also das hätte so auch vor 10 oder 15 Jahren erscheinen können, dachte ich mir. Es klingt, als würde sie das Umfeld oder was gerade musikalisch so passiert, nicht besonders interessieren. Was prägt den Sound von The Yes Dog?
Ich glaube, es stimmt auf jeden Fall, dass wir uns nicht so sehr zeitgeistig irgendwie direkt irgendwo auf irgendwas aufspringen und sagen, wir machen jetzt auch Autotune-Trap oder müssen hier irgendwie Elemente reinholen, die wir jetzt gerade überall hören. Ich glaube, wir haben irgendwie das Glück, auch Musik zu machen, die tatsächlich vielleicht ein bisschen zeitlos ist und die Prägungen kommen aus ganz vielen Richtungen. Ich glaube, das ist viel Altes, was wir früher gehört haben. Bei mir sind es viele elektronische Sachen, also auch sehr, sehr beatige Sachen und immer wieder auch so Kraftwerkgeschichten, also ich weiß, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber ich glaube, die Einflüsse sind nicht so unmittelbar direkt von heute, sondern kommen irgendwie aus einer langen Zeit, in der wir auch schon als Kinder irgendwie Musik gehört haben oder als Jugendliche. Und
Also wir hören auch sehr viel unterschiedliche Musik. Also unser Dritter, Pascal, Schlagzeuger, und was er dann auch noch irgendwie mit reinbringt, kleine perkussive Sachen. Und da kommen auch sehr viele Musikgeschmäcker irgendwie aufeinander und wir klauen uns so und bedienen uns so aus Sachen, die wir geliebt haben als Kinder, die neu dazugekommen sind.
Ich fand eine gut 10 Jahre alte Kritik oder ein kleines Porträt aus dem Guardian. Da hieß es, die Musik sei simultaneously despondent and jolly, also resigniert und lustig oder melancholisch und aufgekratzt zugleich. Das beschreibt den Ansatz immer noch ganz gut, ne?
Ja, absolut. Ich würde sagen, wenn ich jetzt über Aarons Art, Songs zu schreiben und Melodien zu schreiben über Akkorde, dann ist das eigentlich genau das. Also es ist praktisch eine leichte Melancholie, die immer mitschwingt, aber die auch ab und zu in die Euphorie
Ja, auch kein Drama, nichts allzu Großes. Also wenn es dann traurig wird, dann kommt auch irgendeine Synthi-Melodie, die so ein bisschen eiert oder so. Also sie haben gern so ein bisschen eine lässige Distanz, also, oder? Dramatisch soll es nicht werden.
Ja, ich glaube, das beschreibt es sehr gut. Ja. Das große Drama wollen wir gar nicht. Und aber diese Melancholie und diese gewisse Schwere, die auch immer wieder aufgelöst wird, wollen wir aber trotzdem behalten. Und ich glaube, das ist irgendwie das, womit wir alle sehr gut klarkommen, so. Vielleicht auch generell im Leben.
In dem Artikel heißt es auch weiter, die Songs seien außerdem so catchy, dass man sie sehr gut auch Vorschulkindern beibringen könnte. Wie ist damit?
Ja, das kann gut sein. Also ich glaube, vom Songwriting her sind wir jetzt nicht die Bachs und Beethovens, so, sondern eher die Beatles. So. Und das ist
Vergleich.
Ja, nee, nein, aber du weißt, also so Beatles schreiben, also okay, natürlich, wenn man sich es genau anschaut, das ist auch nicht so simpel, wie man denkt, aber diese einfachen Arten von Songs waren immer das, was ich eigentlich machen wollte. So.
Ja, absolut. Die generelle Liebe zur Popmusik und dass man mit einfachen Mitteln was extrem Catchiges erreichen kann. So, das hat mich auch schon mal fasziniert, so am Pop. Auch bei größeren Künstlern, auch bei Mainstream-Artists, wenn das gut ist. Aber auch sehr viel bei Independent-Pop.
So. Und das Cover hat auch so ein bisschen was Naives jetzt, das Neue, mit drei so Teletubby-ähnlichen Gestalten. Sieht auch so halt comichaft fröhlich aus. Wie müssen wir uns die Stimmung bei einer Say Yes Dog Studio Session vorstellen?
Also wir haben natürlich, wenn es ums Eingemachte geht, setzen wir uns auch mit Dingen auseinander, aber oder diskutieren auch Dinge aus und nehmen das sehr ernst, aber eigentlich sind wir schon immer sehr lustig unterwegs.
Und für so eine Albumproduktion oder Genese ziehen Sie sich dann aufs Land zurück? Öfter mal. Wie war es diesmal? Wie lief das?
Wir kamen aus einer sehr langen Pause und wir mussten irgendwie wieder anfangen, uns zum Musikmachen zu treffen und hatten dann zwei Orte, an denen wir dann jeweils, weiß nicht, 4-5 Tage waren. Und genau, das hat sehr geholfen. Also obwohl wir in Berlin irgendwie so Möglichkeiten haben, uns zu treffen und wir haben ein Studio und so und das Proberaum, wir könnten das eigentlich viel öfter auch machen, passiert nicht so oft. Und dieses Konzentrierte, mal aufs Land rausfahren, da wirklich mal zu dritt wieder zu sein. Wir haben auch jetzt nicht nur Musik gemacht, sondern wir haben auch einfach im Garten rumgehangen oder haben irgendwie zusammen gekocht oder was auch immer. Was man halt so macht auch. Einfach uns auch wieder so zu finden und so rauszufinden, was wir eigentlich machen wollen, was wir eigentlich sind auch als Band. Das hat sehr, sehr, sehr geholfen. Und ich glaube, das hört man auch auf dem Album, weil diese 10 Songs sind tatsächlich größtenteils wirklich auch da entstanden. Also in diesen sehr kurzen, aber sehr intensiven Tagen. Und genau, was ich auch vorhin meinte, die sind auch so geblieben. Also wir sind dann auch sehr schnell, auch wenn man jetzt sagen könnte, ich habe 3 Jahre an diesem Album gearbeitet, effektiv stimmt das nicht. Also diese Songs sind in sehr kurzer Zeit entstanden. Und auch so, das hört man, glaube ich, auch, dass es nicht zu verkopft ist.
Heißt das, die Band lebt dann für so eine konzentrierte Arbeitsphase auf und danach wird sie erstmal wieder stillgelegt und alle gehen ihrer Wege?
Genau, so ein bisschen in die Richtung, genau. Also die Freundschaft ist natürlich da und wir treffen uns auch so, aber dieses konzentrierte Musikmachen, das ist bei uns auf jeden Fall ganz doll. Ja, dass wir uns nicht jede Woche treffen und Songs schreiben, sondern hey, jetzt mal eine Woche und let's go.
Das heißt, Say Yes Dog ist für jeden nur ein Teil des Lebens und auch des musikalischen Lebens.
Genau, ja. Ich weiß nicht, ob die Band so existieren könnte, wenn es nicht so wäre. Also wenn nicht jeder von uns auch noch irgendwie so seins machen könnte, so drumherum.
Stimmt diese Legende, dass die Band entstanden ist, weil sie nicht in ein Festival reinkam?
Ja, das stimmt schon, ja. Ja, 2013? Und ja, wir saßen in Holland in unserem Studiozimmer und hatten irgendwie ein, zwei Songs. haben uns für Fusion-Tickets beworben, haben sie nicht bekommen.
Fusion, das Festival.
Genau, Fusion, das Festival in Berlin, wollten wir unbedingt mal hin. War für uns, glaube ich, alle das erste Mal dann. Ja. Hat leider nicht geklappt und dann haben wir denen einfach irgendwie 2, 3 Songs geschickt, so die wir gerade fertig hatten. Und dann meinten die halt so, ja, dann kommt mal vorbei und spielt. Und wir so, oh, verdammt, jetzt müssen wir, glaube ich, noch ein paar Songs schreiben. Und
das heißt, sie sind statt als Publikum dann als Act quasi hingegangen und das war der Beginn dieser Band. Vielleicht ist ja deswegen diese schnelle, unbekümmerte Arbeitsweise auch, hat ihre Wurzeln da.
Ja, durchaus. Also ich glaube, ich kenne, glaube ich, keine Band, die so schnell arbeitet wie wir. Das ist wirklich, also das, man kann es vielleicht auch Faulheit nennen, aber ich glaube, es ist eher sehr im Sinne der Musik.
Was waren Highlights in diesen 12 Jahren? Was waren besonders aufregende Auftritte, besondere Begegnungen?
Das ist immer schon gesegnet, würde ich sagen, als diese Art von Band mit dieser Musik einfach wirklich auf der ganzen Welt schon spielen zu können. Wir waren in Indien, wir waren in Vietnam, in Ghana, in Südkorea, in Japan. Und es ist einfach extrem wertvoll, diese Erinnerung beziehungsweise das auch weiterhin machen zu können, ans andere Ende der Welt zu fliegen. Und na klar hat man da jetzt nicht 2000 Fans, die auf einen warten, aber man merkt halt, dass egal, wo man diese Musik hinbringt, dass das einfach immer funktioniert.
Fällt Ihnen ein Beispiel ein, eine Erinnerung an einen bestimmten Ort?
Ja, definitiv. Also Indien war ein krasses Festival im Norden, in Rajasthan. Das war auf jeden Fall einfach ein krasses Highlight. Vietnam im Dschungel, so ein Festival auf so einer Halbinsel, ist auch extrem in Erinnerung geblieben. Es gibt viele Sachen aus 10 Jahren auf jeden Fall.
Wenn du Highlights sagst, wir hatten ja gerade die 3 Shows, sind gerade zurückgekommen vor 2 Tagen. In München, Köln und Hamburg. Und ich glaube, Hamburg war auf jeden Fall, also alle 3 Shows waren richtig gut für uns. Aber ich glaube, Hamburg jetzt gerade war für mich persönlich auf jeden Fall eins unserer Highlights. Es war, irgendwie hat da alles, ist alles zusammengekommen. Und
kann man das an irgendwas festmachen? Was hat da so gut zusammengepasst?
Natürlich die Location, die total gut war, die einfach sehr schön war, aber auch sehr gut klang. Die Leute, es war volles Haus, die Leute hatten irgendwie Bock, es war ein Samstagabend, das passt für uns sehr, sehr gut immer. Und wir waren einfach richtig gut drauf. Ich hatte das Gefühl, wir waren sicher, wir waren gut geprobt und also zumindest bei mir war es so, ich habe so einen Schalter umgelegt, habe gesagt, ich habe jetzt einfach Spaß und das hat wirklich einfach komplett gut funktioniert. So.
Statt das zu kontrollieren oder zu gucken, dass es möglichst gut wird.
Genau, statt zu viel sich zu verkopfen und zu überlegen, wie kommt das gerade an, wer bin ich gerade hier und so, wer sind wir, sondern einfach zu merken, hey, wir sind hier oben und wir wissen, wer wir sind und wir haben jetzt einfach mal Spaß und genießen mal, was hier passiert und das ist genauso gekommen. Ja, und ich glaube, das überträgt sich dann auch auf die Leute.